Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen, Labadiana Visiems. Ich freue mich sehr, Sie zu sehen zur Diskussion über Vilnius, Vilna als multikulturelle, mehrsprachige und auch multireligiöse Stadt. Mein Name ist Felix Ackermann. Ich habe bis zum letzten Jahr an einer belarussischen Exiluniversität in der litauischen Hauptstadt Vilna gearbeitet, gelehrt und lebe jetzt in Polen und freue mich sehr, dass ich heute vier wunderbare Gäste und Schriftsteller und Übersetzer vorstellen darf und habe mir das so vorgestellt, dass ich die kurz vorstelle, dann mit Ihnen ein Sprachexperiment unternehme und dann versuche in einer kompakten Diskussion, die wir übersetzen werden, deutsch-litauisch, darüber zu sprechen, was die Vielschichtigkeit der Stadt Vilna für die Arbeit der litauischen Schriftsteller bedeutet und dass wir dann auch noch in der Diskussion versuchen, darüber zu sprechen, wie sich das in den vergangenen Jahren verändert hat, auch im Schatten der Krise und des Kriegs in der Ukraine. Ich freue mich sehr.
Ich übersetze ganz kurz. Tai jūs visus pasveikina ir tiesiog įvadas sakė, kad mes norėsim padiskutuoti Vilniaus miesto įvairialytiškumą ir dar apšviesti šitą visą tematiką būtent pastarųjų politinių įvykių kontekste karo Ukrainoje ir įtampos rytų ir vidurio Europoje.
Tomas Venclova muss man hier eigentlich nicht vorstellen. Er hat einen ganz besonderen Blick auf Vilna, weil er selbst in den 70er Jahren, 1976, nach Amerika gegangen ist, nachdem er die Helsinki-Gruppe mitgegründet hat in der litauischen Sowjetrepublik. Er ist Poet, Essayist und auch war als Wissenschaftler lange tätig. Und 2006 erschien eigentlich das Standardwerk über die multikulturelle Stadt Vilna im Surkamp Verlag Vilnius, eine europäische Stadt. Und dieses Jahr ist erschienen ein Gesprächsband mit ihm, Magnetischer Norden. Schön, dass Sie da sind, Herr Venclova. Eugenius Alishanka muss ich ja auch nicht vorstellen, weil in jedem Artikel über die Buchmesse er vorgestellt wurde, unter anderem auch in einem großen Porträt im Spiegel diese Woche. Er ist Poet und hat zu dieser Messe auch ein Essayband Risse vorgelegt, in dem es auch um sein Verhältnis zu Vilna geht, was besonders ist, weil er leicht außerhalb der Stadt lebt. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Claudia Sinnig hier ist, weil ohne sie würde es die Messe gar nicht geben. Ja, um es kurz zu erklären, sie gehört zu den wenigen Übersetzern, die seit vielen, vielen Jahren eigentlich ihr ganzes Leben der Übersetzung und Vermittlung litauischer Literatur in Deutschland gewidmet haben und widmen und die auch für die Messe viele wichtige Bücher wieder vorbereitet haben. Und für die heutige Diskussion ist noch wichtig, dass Sie im Zuge der letzten Buchmesse einen Literaturführer auf Deutsch über Willner vorbereitet hat, der im Suhrkamp Verlag erschienen ist. Claudia, wie gesagt, ohne dich würde hier gar nichts laufen. Schön, dass du da bist. Und Laimonas Bredis ist extra aus Kanada angereist. Der ist schon sehr aufgeregt auf seinen großen Auftritt in Deutschland, weil er ein Buch über Willner geschrieben hat, das heißt Reisen in die fremde Nähe. Herzlich willkommen in Leipzig. Wir machen jetzt mal ein kleines Experiment, um mal zu sehen, was eigentlich Mehrsprachigkeit heute hier auf der Buchmesse in Leipzig bedeutet, mit vielen litauischen Teilnehmern im Publikum, mit Besuchern aus Sachsen, mit Besuchern von außerhalb, und versuchen bei der Gelegenheit gleich mal die verschiedenen Stadtnamen von Willner auseinanderzubekommen und auch nochmal uns in Erinnerung zu rufen, warum die Stadt auf Deutsch eigentlich Willner heißt. Ich würde Sie bitten, ganz ehrlich mitzumachen, Sie dürfen aber auch schummeln. Ich würde jetzt zunächst erstmal bitten, alle die Hände hoch, wer von Ihnen liest Latein? Okay, also ich sehe so 5, 6 Personen, die Latein heißen. Der Großfürst Gediminas hat 1323 einen Brief geschrieben, nämlich nach Deutschland an deutsche Hansestädte, und hat Handwerker und Kaufleute eingeladen. Und das ist überhaupt die erste Erwähnung von Willner, die wir kennen. Und dieser Brief wurde auf Latein geschrieben, und der Stadtname war damals Vilna mit V geschrieben.
Jetzt čia dabar, atsiprašau, trumpai pristato Vilniaus pavadinimo istoriją ir būtent kodėl Vilnius vokiečių kalba vadinasi Vilna. Tai turi bendro su pirmu dokumento Gedimino laikais parašytu, kur buvo paminėtas šitas vardas latinų kalba.
Man atrodo, kad jūs visiems yra aišku. Man mes trumpai sakim. Also wir versuchen schnell durch die Sprachen zu gehen, weil es nämlich ziemlich viele sind. Alle Hände hoch, die Litauisch lesen können. Das sind mehr als Latein, würde ich mal sagen. Alle, die hier vorne sitzen, auch. Skaiti Lietuviškai. Jūs skaitit? Skaičiom. Okay, also wir haben hier über 10 Menschen, die Litauisch lesen. Das sind also mehr als Latein. Auf Litauisch heißt die Stadt Vilnius. Und ganz wichtig ist, dass es von Anfang an eben die Hauptstadt des Großfürstentums Litauens war und das historische Litauen auch immer dort das Zentrum hatte. Das ist ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten. Nichtsdestotrotz bildete das Großfürstentum mit der Adelsrepublik, mit dem Königreich Polen eine gemeinsame Republik. Und deshalb war Vilna lange Zeit auch eine polnischsprachige Stadt, die eben zu einem gemeinsamen Staat gehört hat. Deshalb jetzt Arme hoch, wer von Ihnen liest Polnisch, versteht Polnisch? Ka skaiti lenkiške. Okay, ist ungefähr so viel wie Litauisch, würde ich mal sagen. Also 12, ein Dutzend. Sehr guter Schnitt für Leipzig, finde ich. Dann, es gibt einen historischen Namen für Vilna auf Deutsch, Vilna. Es gab dort Kaufleute, Handwerker, die an einer deutschen Straße lebten in der Altstadt. Und eine Sache, die ich gelernt habe während meines Aufenthalts, sie hatten ein sehr innigliches Verhältnis zu dieser Stadt und haben die nach dem Fluss benannt. Und der Fluss hieß auf Deutsch die Wilde. Das heißt, es gibt einen zweiten Stadtnamen auf Deutsch für Vilna, die Wilde. Oder auch in den Dokumenten Wilda. Deshalb kurz Hände hoch, wer von Ihnen liest Deutsch? Okay, völlig überraschendes Ergebnis. Belarussisch, die Stadt, es gibt wichtige Statuten des Großfürstentums Litauens, und die wurden in einer Kanzleisprache geschrieben, die Weißruthenisch genannt wird. Und es gibt einen belarussischen Stadtnamen Vilnia. Wer von Ihnen liest Belarussisch? Das geht so in Richtung Latein. Ich freue mich sehr, dass Belarussisch ungefähr den Status von Latein hat. Ist insofern auch ähnlich, als dass es eben in Litauen vor allem gelesen wird, aber nicht gesprochen. Wir versuchen ein bisschen zu beschleunigen. Vilna war immer auch seit dem Mittelalter eine jüdische Stadt, genauer gesagt auch eine jiddischsprachige Stadt, und auf Jiddisch heißt der Stadtname Vilna. Es haben über 50.000 Juden gelebt bis zum Zweiten Weltkrieg in Vilna, die fast alle ermordet wurden. Damit ist die jiddischsprachige Stadt verstummt, und wir überprüfen mal, wie viele im Raum hier Jiddisch lesen können. Kein schlechtes Ergebnis, 4, also knapp unter Latein. Und die Stadt heißt Vilna auf Jiddisch. Auf Russisch Es gab immer orthodoxe Gläubige in Vilna, auch von Anfang an. Und deshalb war Russisch auch immer präsent in der Stadt. Aber seit dem späten 18. Jahrhundert gehörte das Großfürstentum Litauen zum Russischen Reich. Nach den Teilungen der Adelsrepublik war es aufgelöst, der Staat war verschwunden und über 120 Jahre gab es eben keinen litauischen Staat. In der Zeit war Russisch die Staatssprache und ist bis heute aber ein wichtiger Teil der Stadtbevölkerung. Also nach meinen Schätzungen sprechen über ein Drittel der Einwohner von Vilna heute im Alltag Russisch, ganz normal. Ich würde sogar sagen bis zur Hälfte, weil auch viele Angehörige der polnischen Minderheit auch ein Mischmasch aus Polnisch und Russisch sprechen. Deshalb kurze Frage, wer von Ihnen spricht Russisch, liest Russisch? Okay, also ungefähr so viel wie Litauisch, auch kein schlechter Schnitt. Man fragt sich natürlich, was die Ostdeutschen in der Schule gelernt haben. Und noch ein wichtiger Punkt, auf Russisch heißt die Stadt historisch eigentlich Vilna und wurde erst zu sowjetischen Zeiten zu Vilnius. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich würde sagen, dass wir heute Vilnius sagen zu der Stadt, weil sie auch auf Russisch Vilnius geheißen hat in der Nachkriegszeit. Das ist also eine ganz wichtige Beobachtung, dass wir heute auch Vilnius sagen, weil es auf Russisch so heißt. Und jetzt zum Schluss, es gibt noch eine Sprache der Hiesigen, der rund um Vilna Lebenden, die mischen alles durcheinander, Belarussisch, Russisch, Polnisch. Es ist so ein Kauderwelsch, man würde vielleicht auf Deutsch sagen Kiezdeutsch, also das ist so eine Art Kiezpolnisch in Vilna. Die Frage an die sich da ein bisschen auskennen, wer von Ihnen versteht das? Okay, also sehr wenige und ich würde sagen, da die meisten von Ihnen Deutsch doch verstehen, dass wir die Diskussion versuchen jetzt auf Deutsch zu machen und ich halte mich jetzt kurz und stelle die Frage. Die erste Frage an die Teilnehmer, ich möchte gerne, dass Sie alle kurz berichten von Ihrer Arbeit, was Ihnen selbst diese Vielschichtigkeit, die ich Ihnen jetzt nur so kursorisch anhand der Stadtnamen beschrieben habe, was das eigentlich für Ihr Schreiben und für Ihr Schaffen bedeutet. Und die spezielle Frage, die ich jetzt auch zuerst an Thomas Wenzlower stellen möchte, ist die Frage, inwieweit diese Vielfalt eigentlich eine Ressource der Vergangenheit ist, also wie so ein Bergwerk der Erinnerungen und der Texte aus der Vergangenheit und der Dinge, auf die man sich bezieht, oder inwieweit es tatsächlich auch ein Element der Gegenwart ist, das Ihre Arbeit prägt.
Visų pirma, norėčiau visų diskusijos dalyvių paklausti bendrą klausimą, ką Vilniaus miesto daugias sluoksniškumas reiškia, kokį vaidmenį šitas aspektas Vilniaus turėjo jūsų darbe, jūsų raštuose, jūsų tyrinėjimuose Vilniaus klausimu. O pirmas klausimas būtų Tomui Venslovai, ką šitas sluoksniškumas, ar jisai yra grinai istorinis komponentas, istorinis aspektas Vilniaus miesto, ar dar šiandieną šitas daugias sluoksniškumas, įvairialypiškumas Vilniaus yra aktuali tema?
Matote, čia buvo kalbėta daug apie tai, kad Vilniaus miestas turi ne vieną vardą. Kiekvienoje kalboje vardas yra kitoks.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass Vilnius doch in verschiedenen Sprachen sehr, sehr verschiedene Bezeichnungen hat.
Aš prisimenu, kaip Kalifornijoje pirmą kartą prieš jau kokią 40 metų susitikau su Česlovu Milošu, Vilniečiu.
Und ich erinnere mich, wie ich vor 40 Jahren Česlov Miloš aus Vilnius kennengelernt habe in Kalifornien.
Vilnietis ir Vilniaus poetas. Na, ir jisai su manimi kalbėdamas padarė tokį mandagumo žestą.
Und er ist tatsächlich ein Vilniuser und er ist ein Poet, ein Dichter. Und als er mit mir gesprochen hat, hat er eine sehr höfliche Geste immer gemacht.
Nors mes kalbėjome lenkiškai, Milošas lietuviškai nekalbėjo, o aš lenkiškai susikalbu, jis vartojo visą laiką lietuvišką miesto vardą, Vilnius, o ne lenkišką Vilno.
Wir haben uns auf Polnisch unterhalten, weil Miloš kein Litauisch konnte. Und er hat stets, als er über Vilnius geredet hat, in polnischer Sprache die litauische Bezeichnung Vilnius verwendet.
Tuo pačiu pabrėždamas, kad jisai sutinka su Vilniaus priklausimu Lietuvai.
Und damit hat er unbewusst unterstrichen, dass er zustimmt, dass Vilnius dem Staat Litauen gehört.
Aš jam irgi atsakiau diplomatišku mandagumu, pavartodamas lenkišką vardo formą Vilno.
Und ich war auch stets diplomatisch und habe ihm gegenüber immer die polnische Bezeichnung der Stadt Vilno verwendet.
Tuo būdu pabrėždamas, kad Vilniuje lenkiškas komponentas taip pat yra ir kad mes nuo jo niekur nepasitrauksime, nepabėgsime.
Damit habe ich natürlich unterstrichen, dass dieser polnische Bestand, dass das Polnische ein wesentlicher Bestandteil der Stadt Vilnius ist. Und bleiben wird.
Manau, kad tai vienintelis protingas būdas kalbėtis apie Vilnių.
Ich denke, das ist auch die einzig vernünftige Weise, wie man über Vilnius sprechen
Visada
sollte.
Kreipti dėmesį į to kito dalyvavimą, kito indėlį į Vilniaus praeitį ir kultūrą.
Man muss stets in jedem Gespräch über Vilnius stets auch den Beitrag der anderen Kulturen in die Geschichte dieser Stadt mit berücksichtigen.
Dabar Vilnius yra turbūt labiau monoetniškas negu bet kada praeityje.
Vilnius ist vermutlich heute viel monoethnischer als jemals in seiner Geschichte.
Dabar jame aiškiai vyrauja lietuviai ir lietuviškai kalbantys žmonės, visi gyventojai moka lietuvių kalbą.
Jetzt überwiegen eindeutig die Litauer und die litauische Sprache und die allermeisten Einwohner von Vilnius sprechen auch Litauisch.
Kas Vilniaus istorijoje taip tol nebuvo taisyklė.
Was in der Vergangenheit überhaupt nicht der Fall war.
Bet Vilniuje yra, tebėra ir Lenkų, ir Rusų, ir Baltarusių, ir Žydų, ir daugybė kitų tautų, iš viso apie 80 tautybių.
Aber es wohnen in Litauen dennoch viele Russen, Weißrussen, Polen und Juden und insgesamt Einwohner aus 80 verschiedenen Ethnien.
Ir manau, kad šitas daugiakultūriškumas Vilniuje niekada neišnyks.
Und ich denke, dass dieser multikulturelle Aspekt in Vilnius nie gänzlich verloren gehen wird.
Ir neturėtų išnykti, net jeigu kam nors jis yra nepriimtinas.
Und er dürfte auch nicht verschwinden, auch wenn er einigen vielleicht auch unbequem sein dürfte.
Aš išaugau Vilniuje po antrojo pasaulinio karo, kai jis dar buvo labai polietniškas.
Ich bin in Vilnius nach dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsen, zu einer Zeit, wo die Stadt doch sehr multiethnisch geprägt war.
Aš tada išmokau ir rusų kalbą, ir lenkų kalbą.
Damals habe ich auch Russisch und Polnisch gelernt.
Na ir dabar, kada Vilnius yra pasikeitęs, vis dėlto aš visada prisimenu, kad tai buvo miestas, kuris mane mokė tolerancijos ir kitų žmonių supratimo.
Auch wenn Vilnius sich geändert hat inzwischen, denke ich immer daran zurück, dass Vilnius mich persönlich gelehrt hat, tolerant zu sein und andere Menschen und andere Kulturen zu verstehen.
Ir manau, kad taip ir turi būti.
Ich denke, das sollte auch so sein.
Ta prasme, Vilnius gali būti net pavyzdys visai Europai.
In diesem Sinne könnte Vilnius sogar ein Beispiel für ganz Europa sein.
Vielen Dank. Eugenius Alishanka, Sie wohnen ein wenig außerhalb von Vilnius und ich wollte Sie fragen, wenn Sie in die Hauptstadt fahren, fahren Sie dann in ein anderes Litauen?
Eugenio Klausimas, Sie da, Claudia Tischelze.
Na, iš tiesų, mano vilnietiška patirtis yra gana specifinė, nepaisant to, kad aš gyvenu beveik visą gyvenimą Vilniuje, vis dėlto santykis buvo ypatingas.
Meine Beziehung zu Vilnius ist schon besonders. Ich habe das meiste den größten Teil meines Lebens in der Stadt verbracht.
Mano tėvai grįžo iš Sibiro, iš tremties, grįžo, kai man buvo 2 metai. ir mes apsigyvenome tokioje Kalvarijoje, tuometinėje Dzeržinskio gatvėje.
Ich bin zurück nach Litauen gekommen, als ich 2 Jahre war. Ich bin aus dem sibirischen Exil zurückgekommen mit meinen Eltern und wir haben in der Dzeržinskio Straße in Kalvarija gelebt.
Tai toks rajonas, kuris vadinasi Šnipiškės ir viduramžiais tai buvo žvejų kaimelis, 19 amžiuje buvo darbininkų kvartalas ir iki pat 20 amžiaus tai buvo toks daugiau darbininkų rajonas.
Das ist ein Stadtteil Šnipiškės heißt das und das war im Mittelalter ein Fischerdorf und später im 19. Jahrhundert ein Arbeiterviertel.
Ta gatvė remiasi kaip tik į Nerį ir kitoj pusėj Neries, kitapus tilto prasideda senamiestis, tikrasis Vilnius.
Und dieser Stadtteil grenzt mit dem Fluss Neris und auf der anderen Seite des Flusses fängt die Altstadt an.
Ir mes vaikystėje sakydavom, einame į miestą. Mes gyvenome tarsi mieste, bet kartu mes gyvenome ne visai Vilniuje. Sakydavom, einame į miestą.
Wir haben in der Kindheit immer so gesprochen, gehen wir in die Stadt. Also wir haben in Šnipiškės gelebt, angrenzend an Vilnius, aber wir haben immer davon gesprochen, dass wir doch in die Stadt gehen, wenn wir den Fluss überqueren.
Mūsų kiemas buvo prie pat Turgaus ir tame kieme gyveno 14 šeimų.
Unser Hof war unmittelbar am Marktplatz und in diesem Hof, an diesem Hof, um diesen Hof herum lebten einige Dutzend Familien.
Tarp tų šeimų buvo ir Lenkų, ir Rusų, ir Žydų.
Unter diesen Familien waren auch polnische und russische und jüdische.
Mano geriausias draugas buvo Lenkas.
Mein bester Freund war zum Beispiel ein Pole.
Ir man tai buvo praktiškai miestas. Tas kiemas man ir buvo miestas, visos patirtis tai buvo, jeigu dabar sakytume, toks multikultūrinis kosmosas.
Und dieser Hof war tatsächlich für mich persönlich als Kind die Stadt. Und das war wie ein multikultureller Kosmos.
Ir tikrai nepamenu iš vaikystės kokios nors įtampos dėl kalbos ar dėl tautybės. Jeigu gaudavome į kailį, tai dažniausiai dėl to, kad lipdavome per tvorą pas kaimynus į kitą teritoriją. Tai buvo teritoriniai, bet netautiniai karai.
Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jemals wegen unserer unterschiedlichen Nationalitäten, dass es jemals Streit gegeben hätte. Wenn es Streit gegeben hätte oder wenn einer mal was auf die Fresse bekommen hat, dann war es, weil er einen Zaun überklettert hat. Es waren eher territoriale Streite, aber nicht nationale Streite.
Vėliau, kai studijavau matematiką, fakultetas buvo vėlgi ne senamiestyje, o buvo naujamiestyje.
Als ich später Mathematik studiert habe, diese Fakultät war nicht in der Altstadt, sondern in der Neustadt.
Ir mūsų grupėje buvo ir Rusė, ir pora žydžių. Ir vėlgi susidarė tokia grupuotė, kurioje būtent buvo tiek tas dvi žydės, tiek ta Rusė ir keli dar vilniečiai, visi vilniečiai. Vėlgi skirstimasis buvo ne tautinių, ne kalbinių pagrindų, o sakykime, na jau miestų pagrindų.
Und als ich Mathematik studierte, in meiner Studiengruppe gab es eine Russin, 2 Jüdinnen und die anderen waren einfach Einwohner von Vilnius und so haben sie sich auch alle begriffen, nicht nach ihren Nationalitäten, sondern als Einwohner von Vilnius.
14 metų mes buvom išsikraustę iš to rajono, bet po to, kai vedžiau, vėl grįžau į tą patį rajoną, kuriame jau daugiau kaip 30 metų gyvenu.
Dar sykį atsiprašau.
Buvau trumpam išsikraustęs iš Šnipiškių rajono, bet dabar vėl grįžau.
Und ich bin dann zeitweilig aus Šnipiškės weg gewesen und inzwischen bin ich in diesem Stadtteil zurück.
Taigi, tas mano Vilniaus patirtis yra tokia pakankamai specifinė ir jeigu mes, sakykime, žinome Gavelį kaip Vilniaus miesto rašytoje centro, Kunčiną kaip Užupio rašytoje, tai Tai aš vis dėlto laikyčiau save būtent Šnipiškio rašytoju.
Also insofern ist meine Erfahrung in Vilnius eine sehr spezifische und wenn wir zum Beispiel den Schriftsteller Gavelis als Vertreter des Zentrums von Vilnius und Kunčinas als Vertreter des Künstlerviertels Užupis, dann halte ich mich für einen Vertreter des Stadtteils Šnipiškės.
Das freut mich sehr. Ja, das freut mich sehr, weil ich dort selbst mit Studierenden geforscht habe und mit Geschichtsstudenten der Universität Vilna versucht habe, dort Oral History zu machen. Und das Wichtigste, was die litauischen Studenten, die nach 1991 geboren wurden, dort gelernt haben, ist, dass ohne Russisch zu können ganz schwierig mit dem Geschichtsstudium wird, weil viele Menschen in diesem Viertel also gerade die älteren Menschen oft nicht Litauisch sprechen und die wirklich Probleme hatten, jemanden zu finden, der ihnen ein Interview gegeben hat. Ich möchte gerne Laimonas Briedis fragen. Er hat selbst von Kanada aus in Toronto als Geograf Dokumente untersucht, die Fremde über Vilna geschrieben hinterlassen haben. Texte, Bilder, Karten. Und oft waren es Besatzer, französische, russländische, deutsche, sowjetische. Und ich wollte Laimonas fragen, inwieweit eigentlich diese Vielfalt an Perspektiven auf Vilnius eigentlich immer auch so eine Orientalisierung von Multiethnizität beinhaltet. Also dass man die Vielfalt von außen betrachtet, auch immer so einen kolonialen Blick beinhaltet.
Laimonai, tu parašėjai knygą iš įvairių tautybių perspektyvų, dalinai tai buvo okupantai įvairių šalių ir klausimas būtų tiesiog, ant kiek galima sakyti, kad šitie įvairūs žvilgsniai į Vilnių iš lauko buvo kolonialistinio pobūdžio, ar turėjo kolonialistinį atspalvį?
Aš manau, kad gal ne tiek kolonialistinio, bet okupanto atspalvį tai taip, jeigu jau atsakant į šitą klausimą.
Also eine koloniale Abfärbung vielleicht weniger, aber doch, doch eine Abfärbung einer Besatzungsmacht oder einer Perspektive einer Besatzungsmacht schon.
Tai no, it's okay. Yeah, that's fine. Jeigu kalbant apie Vilniaus miesto kontaktą su užsieniečiais, tai miesto kontaktas atsiranda tada, kada karo metu, nes šiaip į Vilnių miestą, kaip į miestą, mažai kas važiuoja, arba tik pravažiuoja.
Also wenn man über den Kontakt von außerhalb der Stadt Lebenden mit Vilnius spricht, dann hat es sehr oft doch mit Krieg zu tun, weil dadurch sind geschichtlich viele Kontakte auch entstanden.
Tai para, nes Vilnius iš vis yra įkurtas miestas kaip paskendęs miškuose ir tarp pelkių ir taip toliau, kad jis būtų nepasiekiamas.
Also Vilnius ist überhaupt gegründet worden zwischen Wäldern und Sümpfen, damit die Stadt nicht erreicht wird.
Ir būtent nepasiekiamas armijų. Kaip gamta apsaugo miestą ir distancijos.
Insbesondere, dass von Streitkräften, von Armeen nicht erreicht wird. Das war auch der Hintergedanke.
Ir dėl to, tas Vilniaus naratyvas tarptautinėme kontekste yra labai stipriai paveiktas būtent okupacijos metais, kai užsieniečiai, sakykime, ar svetim šaliai, pradeda kontaktuoti su miestu.
Und deshalb ist das Selbstverständnis von Vilnius oder die Geschichte der Stadt doch sehr dadurch geprägt von diesen Kriegszeiten, als Menschen die Stadt besucht haben.
Ir čia galime tik pasakyti kelis tokius momentus, kad Vilnius kaip europinis miestas, jeigu taip galime pasakyti, atsirado ir iškilo europietiškoj pasąmonėj, tai Napoleono karų laikais.
Und insbesondere als europäische Stadt oder ins europäische Bewusstsein ist Vilnius erst während der Napoleonischen Napoleonskriege gerukt.
Ir dėl to, kaip Grand Army, kaip sakoma, visiškai sužlugo prancūzijos imperiniai užmokslai sužlugo būtent Vilniuje.
Und weil diese Bemühungen eben, diese französischen Bemühungen eben in Vilnius zugrunde gegangen sind.
Vilnius atrodo kaip labai tokia fatališka vieta.
Vilnius hat eine fatalistische Abfärbung für die Franzosen erhalten.
Ir kitas po to momentas, tai pirmo pasaulinio karo metu, vokiečių okupacija, kada atsirado daugiau vokiečių inteligentijos, kuri pasidavė kontaktą su Vilniumi. Ir tada vėl Vilnius įsivažiavo, kaip sakoma, į tą vokišką, jeigu taip galima sakyti, kontaktą.
Und man könnte sagen, dass Vilnius in das deutsche Bewusstsein während des Ersten Weltkriegs gerückt ist und insbesondere unter deutschen Intellektuellen bekannt geworden ist.
Ir tada atsiranda visos tie klausimai apie Vilniaus tapatybę. Ar tai yra lenkiškas miestas, ar tai yra rusiškas miestas, ar tai yra žydiškas miestas, ar tai pagaliau yra iš vis vakarų miestas, ar tai yra rytų miestas, nes okupantai, jeigu ateina iš skirtingų taškų, jie mato, jie, kaip sakant, rezonuojasi su skirtingais objektais, jeigu taip galima sakyti.
Und in diesem Zusammenhang entsteht auch die Frage nach der Identität dieser Stadt. Ist das eine litauische Stadt? Ist das eine polnische Stadt? Ist das eine russische Stadt? Und überhaupt gehört es eher zum Westen oder zum Osten?
Ir Alfred Döblin, kuris Vilnių lankėsi 1923 metais, Vilnių palygino su tiltu.
Alfred Döblin, der Vilnius 1923 besucht hat, hat Vilnius als Brücke genannt, das Sinnbild der Brücke genommen, um Vilnius zu beschreiben.
Bet tai yra gana pakankamai toks paprastas palyginimas ir metafora, ką Döblin iš tikrųjų išsireiškia tuo, kad jį labiausiai domina tai, kad jis nežino, ką tas tiltas ne tiek atjungia, bet kas kaip sakoma, po tiltu yra.
Das ist natürlich eine Vereinfachung, diese Metapher, weil ihm selbst nicht ganz klar ist, was diese Brücke verbindet, sondern vor allem, was sich unter der Brücke befindet.
Ir Alfred Döblin kaip užsieniečio, vokiečio užsieniečio akimis, tai tos rovės, kuris greuna miestą, arba kuris miestą, tai yra tautinė valstybė, tai nation state.
Und nach seiner Ansicht sind es eben diese Strömungen, die Stadt Vilnius zugrunde richten, die Idee des Nationalstaates.
Ir tik užbaigiant tą galvat prisiminus Česlav Miloš, kuris labai poetiškai palygino tą būtent dalinimąsi Vilnių visoms tautinėms ir nacionaliniais dalykais, kaip išskaidimą debesio, kaip to vilnietiško, barokiško debesio išskaidimą.
Česlav Miloš hat ein schönes Sinnbild entworfen, dass diese Teilung von Vilnius oder das Teilen von Vilnius mit der Teilung einer barocken Wolke gleichzusetzen ist.
Vielen Dank. Vielleicht für die deutschen Zuhörer noch zur Erklärung. Und Alfred Döblin hat über Wilna geschrieben in seiner Reise in Polen, weil für ihn war das natürlich Polen, weil Piłsudski, der Staatsgründer der Polnischen Republik, hat nach dem Ersten Weltkrieg in diesen Teil des historischen Litauens erobert, in die Polnische Republik eingegliedert. Und damit war es aus seiner Sicht eben eine polnisch-jüdische Stadt. Und und Vilnius ist erst seit 1991 sozusagen wieder formell Teil der litauischen Republik, die wieder gegründet wurde 1990. Und ich habe aber eine Frage an Claudia Sinnig, die eben durch ihre Arbeit als Übersetzerin eine ganz besonders intime Beziehung zur Gesellschaft hat, über die Sprache. Was das für dich eigentlich für eine Rolle gespielt hat, dass du auch Russisch sehr, sehr gut kannst? Inwiefern spielt es eine Rolle für deine Arbeit auch in dem Umgang mit den Texten in mehreren Kulturen zu Hause zu sein?
Ja, Ich denke, ich wollte eigentlich die ganze Zeit noch eine Sprache hinzufügen, die in Vilnius, glaube ich, inzwischen auch ansässig ist. Und das ist das Englische, weil es eine große Zahl litauischer Emigranten und Emigrantenkinder aus Übersee gibt und auch Emigranten, die wieder zurückkehren oder zurückgekehrt sind und dort ansässig sind. Und also ist das Englische tatsächlich eine Sprache nicht nur, wie bei uns, der Globalisierung, der Jugend, sondern tatsächlich auch eines beträchtlichen Teils der Bevölkerung. Hinzu kommen sicher auch die Verbindungen zu Übersee, die das befördern, dass also in Litauen seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion das Englische vielleicht die wichtigste Fremdsprache ist und nicht mehr das Russische oder das Französische oder Deutsche wie in der Vorkriegszeit.
Aš norėčiau trumpai tik paminėti, kad vieną faktą, kad dabar anglų kalba šios nudienos Vilniuje iš tikrųjų itin apibūdinti anglų kalba yra tapus jau svarbesnė kalba negu šiomis dienomis dalinai dėl visų ekonominių santykių ir to, kad iš užsienio grįžta lietuvių kilmės žmonės, kurių pagrindinė kalba yra anglų.
Ansonsten genieße dieses Driften zwischen den Sprachen, was sehr häufig passiert, dass die Menschen nicht nur Litauisch sprechen, sondern ins Litauische eben russische oder polnische, auch jiddische Wörter einflechten, häufig inzwischen auch englische. Und dieses Driften natürlich in Identitäten sehr präsent ist, dass man eigentlich, wenn man einen Schriftsteller fragt, Darius Ivaškevičius, der jetzt bei dieser Messe nicht anwesend ist, welcher Herkunft er eigentlich ist und er schaut, dann kann er das nicht genau sagen. Er würde sagen, dass er weißrussische Vorfahren hat. Und wenn man tiefer gräbt, dann stößt man eigentlich immer auf Mischungen, die nie ganz genau definieren sind. Wenn man sich über die Sprache versucht zu definieren, ist schwierig. Was ich tatsächlich, ehrlich gesagt, besonders genieße, ist, dass die Litauer häufig in Russisch flucht, weil einfach russische Flüche griffiger und bissiger als litauische und das hat was sehr, sehr Kerniges.
Yra man ganėtinai šitas Vilniuje slankiojimas faktiškai vienam pokalbį tarp kalbų, kad kalbiškai perinama šiek tiek į rusų, šiek tiek į lenkų ir dalinai netgi į kalbą. Ir jeigu paklausum tokio rašytojo kaip Ivaškevičiaus, kokias yra lietuvis, kiekvienas vilnietis, kuris giliau pasiknisa savo eitį, tai randa ir baltarusiškų šaknų ir kitų. O kitas yra aišku, kad vilniečiai mėgsta riebiai keiktis rusiškai, kadangi tavių kalboje tokio riebumo nėra.
Also ich fand das mit dem russischen Fluchen so lange lustig, bis meine eigenen Kinder aus dem litauischen Kindergartenhause angefangen haben, auf Russisch und Polnisch zu fluchen. Aber ich wollte nochmal Alishanka fragen, der als einziger wirklich im Moment in Litauen vor Ort ist, wie sich eigentlich die Verhältnis, was wir eben schon so angedeutet haben, in ganz verschiedenen Bezügen verändert hat nach der Annexion der Krim 2014, nach dem folgenden Krieg, nach dem Beginn von ganz Propaganda in der Öffentlichkeit, die über russische Staatsmedien auch nach Litauen gelangt, wo hohe Einschaltquote auch von russischsprachigen Sendern gibt. Hat diese Bedrohung, die dadurch entstanden ist, einen Einfluss gehabt auf das zwischen litauischsprachigen Litauern und russisch- oder polnischsprachigen Litauern?
Na, jeigu kalbame vis tiek apie tą kasdienį, būtinį, tai mano galva, kad bent jau Vilniuje tie santykiai nėra.
Im Grunde genommen denke ich, dass die Beziehung unter den Menschen hat sich nicht stark geändert dadurch.
Iš tiesų, aš šiandien nematau jokių konfliktų, kurie vyktų būtent požiūrių, tautinių požiūrių ir netgi po Rusijos į Krymą ir į Ukrainą. Na, man atrodo, kad tikrai nepadaugė netgi tokių būtinių santykių, būtinių konfliktų su Rusais ar su Rusais. Taip.
Also, erstaunlicherweise, es gibt überhaupt kein Gefühl, dass die Annexion der Krim, die russische Propagandamaschinerie, die jetzt stark agiert, dass das irgendeinen Einfluss auf die Bewohner von Vilnius gehabt hat oder dass die Beziehungen zwischen den verschiedenen Nationalitäten sich irgendwie verschlechtert.
Bet jeigu kalbėti apie tą tokį, sakykime, jau kultūrinį, politinį lygmenį. Ten be abejo jau diskusijų yra daug daugiau ir įdomių.
Selbstverständlich auf einem kulturellen oder politischen Niveau wird diese Diskussion geführt in der Öffentlichkeit.
Ir būtent, ko gero, po Krymo okupacijos kaip tik labilo klausimas vis dėlto, kaip mes sugyvenime, kaip mes turime sugyventi būtent su tautinėmis mažumomis. Tas klausimas tikrai aštrėjo.
Und man kann schon sagen, dass nach der Annexion der Krim die Frage, mit Minderheiten umzugehen haben, wie wir mit Minderheiten zusammen wollten, dass diese Frage jetzt schon an der Tagesordnung ist.
Konkretis, visai neseniai buvo atlikta sociologinė apklausa apie 40%, aš dabar tiksliai netirašiu, tikslius kažkur buvau pasirašęs netgi. 73% rusų, Lietuvos rusų, ir 64% teigiamai vertina Putiną ir jo politiką.
Čia Vilniaus mieste ar Lietuvoje?
Čia Vilniaus.
Also es gab vor kurzem eine Umfrage in Litauen, eine statistisch relevante Umfrage, und es hat sich herausgestellt, dass 73% der Russen in Litauen und 64% der Polen in Putin-Befürworter sind, also eine ganze Menge.
6% rusų sako, kad Krymo okupacija buvo teisingas.
Und 46% der Russen in Litauen halten die Annexion der Krim für richtig.
Aišku, mes galime šiek tiek abejoti tų reprezentatyvumų, gal tie skaičiai gali įvairuoti, bet pati problema be abejo ir iškyla jinai tiek politikams, tiek sociologams, tiek politologams. Kur vis dėlto yra problemos? Kodėl vis dėlto po 20 metų nepriklausomybės, kodėl tokie, na, bent jau skaičiai matosi?
Wir können natürlich über die Zahlen diskutieren und vielleicht wird die eine oder andere Umfrage andere Ergebnisse führen, aber es stellt sich doch die Frage für Politologen, für Sozialwissenschaftler, wie es denn sein kann, dass nach 25 Jahren oder mehr der Unabhängigkeit solche Fakten ins Licht kommen und dass solche Meinungen präsent sind.
Labai trumpai tiesiog baigė. Ta problema iškilo, kaip mes turime mažumas ir kiek tos pačios mažumas nori pačios integruoti. Tai yra tiesiog, aišku, ir politikų, ir intelektualų klausimas, ir mes tą šiandien sprendžiame, bet situacija tikrai nėra, na, sakykime, draga.
Es ist natürlich ein Dauerthema und eine Angabe, wie man mit Minderheiten umgehen soll und wie man integrieren soll und ob sie sich integrieren lassen möchten. Aber sehe ich nicht, dass die Situation in Vilnius oder in Litauen eine bedeutsame politische Brisanz erreicht hätte.
Ich wollte da für den Besucher vielleicht noch sagen, dass ich mich gefragt habe, warum auf der Buchmesse die Frage nach der Freiheit in der Türkei so wichtig ist und mir erst jetzt hier auf der Reise nach Leipzig aufgefallen ist, dass die Situation in Litauen eigentlich ganz ähnlich ist, nämlich einen größeren Anteil von einer, die aber schon länger vor Ort ist, wo schon die zweite, dritte Generation lebt und auf einmal ein Konflikt, der woanders stattfindet, außerhalb dieses Staats, zu einem ganz zentralen Thema wird, zu der Frage, wie stand eben mit Öffentlichkeit, mit Redefreiheit und mit politischen. Ich habe dazu eine Frage an Thomas Wenzel nochmal. Sie beobachten ja, Sie leben in den USA und beobachten aber sehr genau, wie sich in Litauen auch der politische Diskurs verändert, wie die Menschen miteinander diskutieren, wie das auch in der Öffentlichkeit stattfindet. Und ich wollte Sie fragen, ob Sie eine Veränderung tatsächlich in den letzten 2-3 Jahren beobachtet haben aus Perspektive.
Visų pirma, aš pakeliu į šitą mūgę, pagalvoju, kodėl čia tiek dėmesio kreipiama yra į spaudos laikyje. Ir pagalvoju, kad yra iš tikrųjų analogija nemaža su Lietuva, kad Vokietijoje gyvena daug turkų, taip Lietuvoje gyvena daug rusų ir šitas visas konfliktas, kuris įvyksta svetur, bet tam tikrą prasme liečia ir didelę dalį Lietuvos gyventojų, kad čia įmas paralelės. Bet norėčiau Tomo Venzelos paklausti, Dabar panašų klausimą. Jūs gyvenate Amerikoje, bet akiliai stebite Lietuvoje ir ypač stebite, koks vyksta politinis diskursas. Klausimas jums būtų, ar jūs pastebit, kad per pastaruosius metus dėl konflikto Ukrainoje ir dėl situacijos Kryme, ar yra pasikeitęs politinis diskursas Lietuvoje?
Matote, prieš keletą metų, čia vat Eugenijus Ališanka pasakė, kad rusų ir mažumų tarpe yra nemažai Putino šalininkų, bet tokių, kurie laiko jo politiką teisingą ir Krymo aneksiją daiktų. Bet prieš keletą metų aš ir lietuvių spaudoje skaitai įdomių tą prasme tekstų.
Eugenij, erwähnt, dass es unter den polnischen und russischen Minderheiten viele Putin-Befürworter gibt. Ich habe vor einigen Jahren auch Seltsames in der litauischen Sprache festgestellt.
Aš skaičiau straipsnių lietuvių, kurios pasirašė lietuviai autoriai ir kuriuose buvo sakoma, tas nėra mūsų draugas, bet jo politika esmėje teisė, jis pasisako prieš Europos palaidumą, prieš ardėtą globalizaciją, prieš atvirumą svetimoms įsijoms, už dvasingumą ir taip toliau, ir taip toliau. Iš jo net galima pasimokyti net ir mums. Tiesa, po to, kaip karas Ukrainoje, tokie balsai pritilo, bet tai natūralu.
Also ich habe festgestellt, es gab zahlreiche Artikel von litauischen Autoren in litauischer Sprache, wo die zum einen gesagt haben, na gut, nicht unser Freund, aber vieles, was er da sagt und vieles, was er da ist gar nicht so schlecht. Also, dass er gegen eine zu liberales Europa ist, dass er gegen die Globalisierung spricht, dass er sich für geistige Werte ausspricht, das eine oder das andere täte auch Litauen gut.
Taigi visi izolacionizmo, ksenofobijos, euroskepticizmo, taip sakant, šalininkai, esmėje yra Putino pusėje.
Also im Grunde genommen sind alle Ober- und Isolationisten und Euroskeptiker an Putins Seite in Litauen.
Ne čia yra kelias kovoti su aiškiai klaidinga politika, kuri pažeidžia tos įstatymus ir yra pavojinga pasauliui.
Deshalb ist das eigentlich der Fall, gegen Putin anzugehen, der doch internationales Recht verletzt hat und eine reale Gift für die gesamte Welt darstellt.
Žodžiu sakant, visi, kurie pasisako už mugą, yra blogojoje pusėje. Tiesa, pasisako už dialogą, gali tuos monologistus nugalėti, bet tada pavyksta.
Also im Grunde genommen sind alle für die ausschließlich für einen Monolog auf der falschen Seite und diejenigen, die für einen Dialog sind, wären im Prinzip in der Lage, die Monologisten zu überbieten, aber das ist gar nicht so einfach.
Buvo paminėta, kad aš esu taip pat ir amerikietis. Tikrai turiu dvigubą pilietybę Amerikos ir Lietuvos. Ir Lietuvos pilietybė man ligi šiol visada būdavo svarbesnė.
Wurde erwähnt, dass ich aus einer Perspektive auch Amerikaner bin und in der beide Staatsbürgerschaften, die amerikanische und die litauische. Aber litauische hat mir immer etwas mehr bedeutet als die amerikanische.
Žinomi įvykiai Amerikoje, prezidentas Trumpas, aš nebalsavau, yra būtent monologizmo izolacionofobijos atstovas ir tas užkratas pateko jau netgi, kur atrodė jis tikrai negali patekti, nes Amerika visada buvo dievšalis.
Und alle kennen die derzeitige Situation in den USA mit der Wahl von Donald Trump. Der eigentlich ein Vertreter des Isolationismus, der Xenophobie und der Antiglobalisierung. Er ist ein Monologist und das ist erstaunlich, dass das allem die USA erreicht hat, die fundamental eine Gesellschaft war, in der ein Dialog stets gefördert wurde.
Vilnius priklauso dideliai rytų arba centrinės Europos juostai, kurioje yra šiaurinis taškas, o šis taškas yra maždaug Triestas, Liubliana, Sarajevo.
Vilnius gehört zu einem geografischen Band in Mittel- oder Osteuropa, dessen nördlichen er bildet und im Süden befindet sich Sarajevo, Ljubljana und Triest.
Ir Sarajevas. Ir man Lietuva pradėjo laisvintis. Aš turiu pasakyti, labai bijojau, kad jūs neištiktų Sarajevo likimas, kur kiekviena grupė kosi savo pozicijos ir nenori atsižvelgti į poziciją. Bet tas laimė neįvyko. Pas mus laimė tas neįvyko, tai buvusioje Jugoslavijoje.
Und ehrlich gesagt, als Litauen, als die Befreiung Litauens, die Emanzipation stattgefunden hat, habe ich tief im Herzen Angst um Vilnius. Vilnius nicht das Schicksal von Sarajevo erleidet, wo Menschen sich in verschiedene Ethnien auseinander, das, wo eben auseinander gedriftet sind und dieses Schicksal ist sei Dank Vilnius erspart geblieben.
Dabar situacija yra pakankamai pavojinga, daug negu prieš kelerius metus ir mes turime būti labai atsargus ir būti jokie mūsų veiksmai nesustiprintų tos situacijos.
Aber die Situation, die Lage im Moment ist tatsächlich prekär und müssen schon sehr vorsichtig sein, damit sich diese prekäre Lage nicht noch gefährlicher entwickelt.
Also dieser Appell führt uns jetzt schon fast zum Abschluss unserer Runde, beziehungsweise eigentlich zu der nächsten, die um drei stattfindet, wo es genau um das Verhältnis zwischen Litauen und auch und Russland geht. Und um halb drei mit Eugenius Alija. Leimonas Bredis stellt morgen sein Buch vor und ich würde jetzt ganz kurz doch nochmal zurückkommen wollen zur Literatur und Leimonas Labai trumpai, after having written such a nice book, what will be your next thought and when we will have it?
I think it's a long away, so we have to wait. It's actually going to be more or less of my family divided by cold in Canada and Lithuania. So it's going to be a Cold War love story.
Also mein nächstes Buch wird eine Liebesgeschichte des Kalten Kriegs sein, über eine Familie, meine Großeltern wurden getrennt auf verschiedene Seiten des Atlantischen Ozeans. Und das wird ganz interessant.
Dankeschön. Und letzte Frage an Claudia. Könntest du uns nochmal zurück, zur Poesie und was es eigentlich bedeutet, auch Poesie zu und welche Rolle spielt dort diese Verwobenheit, über die wir jetzt in Ansätzen nur gesprochen.
Eine Frage hin im Nachgang wirklich noch eingefallen, dass tatsächlich, und ich glaube, das ist wichtig auch in Deutschland zu sagen, dass die litauische Lyrik ganz besonders in besonderer Weise gelungen ist von Texten, Zitaten, Anspielungen, Weisen auf Literaturen aus anderen Sprachen und gelungen sein, das glaube ich in der litauischen Lyrik mehr da ist, in der deutschen, vielleicht sogar auch als in der russischen. Das macht eigentlich dann auch diese Sprachigkeit aus, dass man diese Zitate erkennt und dann im Original holt und hier auch wirklich so anklingen lässt, dass sie dann auch hier kenntlich gemacht sind, so dass man sie finden kann, Packungen. Und diese Vielstimmigkeit, glaube ich, die ist natürlich in einer Sprache, findet die statt, die resultiert eben aus sehr vielen Sprachen und der Kenntnis von vielen Sprachen.
Vielen Dank. Ich habe dadurch, dass ich mit meiner Familie in Litauen war, auch ein Stück Litauen mitgeschaut. Meine Kinder sprechen Litauisch. Und wir haben ab und zu Gäste, sodass bei uns zu Hause also jetzt auch Litauisch immer wieder erklingt. Und ich freue mich, dass alle Visionsteilnehmer mit eigenen Büchern nach Leipzig gekommen sind, die sie im litauischen Mitte des Saals finden. Und ebenso wunderbar ist, wenn sie diese Bücher kennen. Es dauert noch 2-3 Wochen, bis der Frühling in Vilna ankommt. Sie können jetzt Ticket buchen, direkt aus Berlin nach Vilna. Und sich die Stadt selten, nehmen Sie sich den Literatur, den alten Literaturführer auch mit von Claudia Sinnig, die neuen Bücher, die erschienen sind, und machen Sie sich selbst ein Bild von der Stadt und hören Sie ganz genau hin. Und ich möchte mich besonders bei Rimas Czaplinskas bedanken, dafür, dass er übersetzt dieses Gespräch ermöglicht hat.
Englisch geht.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.